Hallihallo, du hörst den Lieblingseltern-Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Nina de Beek und beschäftige mich beruflich mit der Entwicklung von Babys und Kleinkindern und vor allem mit dem, was Eltern in den ersten Jahren mit ihren Kindern beschäftigt, sorgt und umtreibt. Um das nicht nur still in meiner Praxis und in den Kursen und Beratungen zu tun, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und wollen damit möglichst vielen Eltern an dem Wissen teilhaben, das pädagogische und psychologische Entwicklungsforschung so bereithält. Heute soll es aber um ein Thema gehen, das alle, die mit Kindern zu tun haben, wo und wie auch immer, beschäftigen sollte, nämlich mit dem Erbringen von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen und Erkrankungen in der frühen Kindheit. Ganz ehrlich, niemand stellt sich gerne vor, was zu tun ist, wenn ein Baby oder ein Kleinkind in eine Notlage gerät, die möglicherweise sogar bedrohlich ist. Trotzdem ist es wirklich mega wichtig, genau hierauf so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Ich habe das mit meinen eigenen Söhnen, als sie klein waren, das erinnere ich echt noch ziemlich gut, haben wir wirklich oft wilde Situationen erlebt, die mich total überfordert haben, da das kein Thema ist, in dem mein Know-how gut ist. Deshalb habe ich heute hierzu einen Gast eingeladen, der sogar freudig zugesagt hat, nämlich Jörn Wilken. Moin.
Moin, hallo.
Du machst beruflich nichts anderes, als dich mit Gefahren in die Kinder geraten können zu beschäftigen.
Genau,
oder?
Richtig. Also ich bin seit über 20 Jahren im Rettungsdienst hauptberuflich tätig und seit 2009 auch als Erste-Hilfe-Ausbilder für die Erwachsenen, aber auch für Kinder. Genau.
Wir wollen uns in dieser Folge mit genau deinem Wissen beschäftigen. Das heißt, wir wollen viele Informationen und Tipps sammeln, die Eltern bei Säuglingen und Kleinkindern helfen, wenn sie mal in Situationen geraten, in der Erste Hilfe notwendig ist. Das haben wir uns heute vorgenommen. Und vielleicht starten wir mal so, dass wir gucken, welche Situationen aus deinem Blick eigentlich am häufigsten vorkommen, wo du denkst oder wo du weißt, okay, jetzt ist es wichtig, das Richtige zu tun. Also was im Alltag mit Baby und Kleinkind passiert aus deiner Sicht am häufigsten?
Oh, das ist teilweise sehr unterschiedlich, auch von den Jahreszeiten. Also jetzt, also ganz allgemein, unabhängig von den Jahreszeiten, sind so Stürze, gerade vom Wickeltisch fallen, auch Stürze draußen im Garten beim Spielen. Dann ganz Klassiker ist natürlich Verbrennung, Verbrühung, die typische Kaffeetasse auf dem Couchtisch. Was tatsächlich nicht so häufig im Rettungsdienst vorkommt, Gott sei Dank, ist im Grunde die Verschluckungsgefahr, wo die meisten Eltern vor Angst haben, weil das meiste zu 90% Glimpflicht ausgeht, was die Eltern selber handeln können. Und ganz selten müssen die im Rettungsdienst dann damit eingreifen. Und sonst saisonal bedingt tatsächlich, was häufiger vorkommt, ist Fieberkrampf, jetzt relativ häufig. Habe ich jetzt dieses Jahr auch schon 2-3 Mal gehabt. Und dann Pseudokrupp-Syndrom, also mit dem bellenden Husten, dass die Kinder da nicht so gut Luft kriegen. Das ist dann so saisonal bedingt, so gerade in den kalten Jahreszeiten. RSV-Virus kommt dann durchaus auch mal vor. Genau.
Ja.
Genau, richtig.
Okay. Das heißt, so eine bunte Mischung aus tatsächlich Erkrankung, nicht? Das heißt, irgendwas, was in Bakterien oder Virenform so uns beschäftigt und Unfällen.
Genau, richtig.
Also,
Genau. Also
genau.
Wiederbelebung von Kindern ist relativ selten. Gott sei Dank, muss man natürlich sagen. Das kommt sehr selten vor, aber da sind wir auch ganz froh drüber, weil das auch für uns als Rettungsdienst eine Ausnahmesituation ist, die man auch natürlich erstmal für sich auch später verarbeiten muss.
Ja, das
Egal wie es ausgeht.
ist der Mega-GAU, ne? Schon allein in der Vorstellung.
Ja.
Musstest du das schon mal machen tatsächlich bei einem Säugling oder bei einem Kleinkind?
Ja, zweimal tatsächlich. Das erste Mal relativ am Anfang meiner Karriere, da war ich, glaube ich, gerade ein halbes Jahr da. Bei einem kleinen Säugling und dann später nochmal, ich glaube 3-4 Jahre später, aber genau, das zum Schluss ist zumindest auch positiv ausgegangen, ja.
Ja, Halleluja.
Genau.
Guck mal. Also, genau, du fährst auf dem Rettungswagen mit,
Genau.
habe ich das richtig verstanden? Das heißt,
Genau.
genau, arbeitest als Rettungssanitäter und aber auch, also das ist ja schon aufregend genug. Und du bist auch daneben noch in so einem Kursbetrieb beschäftigt. Das heißt, du bildest nicht nur Rettungssanitäterinnen aus, sondern ganz normale Eltern wie dich und mich. So.
Ja, genau. Also Rettungssanitäter bilde ich eigentlich gar nicht aus, tatsächlich. Das passiert alles an richtigen Schulen, also Rettungsdienstschulen. Ich bin tatsächlich rein in der Breitenausbildung. Also ich habe das bis letztes Jahr auf die Breitenausbildung gemacht, was Erste Hilfe in den Fahrschulen angeht, die normalen BG-Kurse für Firmen, Betriebshelfer, genau. Und dann, aber irgendwie habe ich dann doch meine Liebe gerade zu Erste Hilfe am Kind auch ja, kennengelernt. Und was mir da halt aufgefallen ist, dass viele Eltern gar nicht diese großen Kurse, die normalerweise 8 Stunden gehen, die Erste Hilfe am Kind Kurse, gar nicht hinkommen oder nur zum Teil hinkommen, wo die Problematik einfach liegt, so wo lasse ich mein Kind die 8 Stunden, weil einer der Elternteile muss dann auf das Kind aufpassen. Und da habe ich dann mich mit meiner Frau zusammengesetzt, weil uns das beide auch so ein bisschen gestört hat, weil uns das beide sehr wichtig ist, diese Thematik. Und dann haben wir ja im Grunde Husten, Schnupfen, Heiserkeit, um es mal sozusagen aus dem Kurs rausgeschmissen, aus dem langen Kurs, und sind auf einen 4-Stunden-Kurs gekommen. Und bei uns dürfen halt die Eltern gerne die Babys mitbringen, dass auch beide Elternteile ja Erste Hilfe am Kind lernen können, weil es kann ja auch mal sein, dass der Papa alleine mit dem Mädel oder dem Jungen zu Hause ist, weil die Mama dann auch mal arbeiten muss oder einkaufen ist. Und man hofft das zwar nie, aber es kann ja mal was passieren, und dann sollte der Papa natürlich auch Bescheid wissen. So, das ist dahin. So ist der Hintergrund, dass wir dann letztes Jahr mit diesem Projekt Hilfehelden gestartet sind. Einfach Erste Hilfe für die ganze Familie, also machen dann auch für Senioren zum Beispiel, was ist halt wichtig, gerade bei älteren Leuten, aber auch für Kinder, dass wir die Kinder so ein bisschen spielerisch schulen. Wie setze ich den Notruf ab? Wo kann ich Hilfe holen? Wie kann ich jemanden auf die Seite drehen? Aber das alles auf spielerische Art und Weise.
Du hast Fieber erwähnt, ne? Und wenn ich mich so
Ja.
an die erste Zeit mit meinen Kindern zurückerinnere, dann ist Fieber ganz oft das erste Mal, oh mein Gott. So, das heißt, wenn die, keine Ahnung, im ersten oder zweiten Lebensjahr, wenn die anfangen zu fiebern, was würdest du denn sagen? Also ab wann fange ich als Mutter oder als Vater an, mir Gedanken zu machen? Das heißt, was heißt eigentlich Fieber und was kann ich tun, um meinem Baby und Kleinkind zu helfen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel man gerade bei den Babys bis zum 6. Wochenalter, also 6 Wochen alt, wenn die Babys 6 Wochen alt sind, da muss man dann nochmal eben dran denken, dass bis 37,5 die Temperatur darüber nicht steigen sollte, weil es dann vielleicht auch eine Infektion dahinter stecken kann bei den Kindern, die man sofort ärztlich untersuchen lassen muss. Babys bis 3 Monate, da kann man sagen, so bis 38 Grad ist in Ordnung. Wenn das da drüber geht, muss man da auch ärztliche Hilfe aufsuchen, bevor man auch selber irgendwelche Medikamente gibt. Also grundsätzlich ist immer wichtig, bevor man den Kindern Medikamente gibt, auch gerade beim Fieber, das vorher mit dem Kinderarzt, mit dem betreuenden Kinderarzt oder Hausarzt das abzuklären, weil halt die Kinder ja noch sehr klein sind und natürlich die Medikamente dementsprechend auch wirken können und dass man da auch nicht zu viel gibt. Und sonst kann man tatsächlich sagen, Fieber ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Das ist eigentlich auch gut. Fieber, der Körper darf nicht fiebern. Und bei den größeren Kindern so bis 39 Grad kann man sagen, okay, da brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, Paracetamolsaft geben. Was eine super Geschichte ist, und das, wir sind jetzt selber auch krank gewesen, was heißt lange Zeit, 1,5 Wochen. Alle vier lagen wir flach und die Kinder mit Fieber tatsächlich. Wir arbeiten immer sehr gerne zu Hause mit Wadenwickeln zuerst, dass wir Wadenwickel bei den Kiddies anlegen, bevor wir Medikamente geben. Und die wirken immer sehr, sehr gut. Das klappt super. Tatsächlich in den Kursen merke ich aber immer wieder, dass einige Eltern so mich mit fragenden Augen angucken, wenn ich etwas von Wadenwickeln erzähle. Viele wissen gar nicht mehr, was Wadenwickel sind. Und deswegen, da gehe ich dann auch immer in den Kursen mit drauf ein und habe dann nochmal zusätzlich auf dem Instagram-Kanal da auch nochmal so eine Anleitung, ab wann man Wadenwickel geben darf, wie die Wadenwickel aussehen, welche Tricks und Tipps es dafür gibt, damit das ganz gut wirkt. Genau. Aber grundsätzlich, Fieber ist eigentlich nichts Schlechtes, muss man sagen. Man hat zwar Angst davor, genau.
Ja, also es gibt ja auch, da können wir ja gleich nochmal hingucken, es gibt ja auch ein Fieber, das wirklich too much ist, so, das, wo der Körper dann irgendwie reagiert mit Krämpfen.
Genau.
So, wo durchaus, wo man, ne, bestimmt was machen sollte, so. Aber nochmal zu den Wadenwickeln, das ist auch das, was ich immer beobachte. Also ich kenne das selber als ich Kind war, hatte ich echt ständig Wadenwickel an den Füßen und an den Beinen. Und ich habe das bei unseren Kindern auch gemacht. Und meine Erfahrung war, dass das Fieber dann wirklich echt auch sinkt, aber immer wieder steigt. Also das ist irgendwie immer nur so ein so eine temporäre Entlastung. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Genau, richtig. Also das Wadenwickel hat man da circa 20 Minuten dran, dann macht man eine Pause, dann kann man das später nochmal machen. Wadenwickel, ja, wirken halt so lange in dem Moment, wo du wirklich dann die Wadenwickel dran hast, damit sie kühlen. Und bei den Babys ist halt, das ist ja erst ab dem 6. Monat machen die Wadenwickel, vorher nicht. Und bei den Babys ist es so, auch ab 6., 7. Monat, die strampeln gerne auch mal. So, dann solche Fragen kommen dann auch, ja, was ist dann, wenn die dann runterfallen, die Wadenwickel, weil die so viel sich bewegen, unruhig sind. Dann gibt es so kleine Tricks, wo ich dann sage, ja, dann mach doch die Wollsocken nass und zieht den Kindern die Wollsocken wieder über als Wadenwickel. Die fliegen dann nicht von den Füßen wieder runter. Ja, so kleine Tricks, die man dann anwenden kann als Elternteil, damit man nicht gleich in Panik gerät, weil das nicht funktioniert.
Ja, ich habe mir das auf deinem Insta-Kanal, ich glaube, Hilfehelden heißt der, ne?
Genau, richtig.
Genau, wenn ihr das in Bild sehen wollt, also ich habe genau diesen Post habe ich auch gesehen und habe gedacht, ja, ey, guck, stimmt, voll praktisch. Also wirklich ein ganz alltagsnaher Tipp. Hat mir gut gefallen.
Man muss dazu sagen, beim Fieberkrampf tatsächlich, weil du es ja angesprochen hast, der Fieberkrampf entsteht ja nicht durch die hohe Temperatur selber, sondern durch die Schnelligkeit, wie die Temperatur steigt. Das wissen einige nämlich auch nicht, sondern es geht, wenn jemand langsam das Fieber steigt bis 40, 41 zum Beispiel, im extremsten Fall, heißt es nicht, dass man Fieberkrampf dadurch kriegt. Aber wenn man da zum Beispiel bei 37,9 ist und dann von kurzer Zeit, ein paar Minuten, auf 39,5 steigt, dann ist die Gefahr exponentiell hoch, dass natürlich dann ein Fieberkrampf entstehen kann. Und das war halt in diesem Einsatz ganz klassisch. Die wussten halt nicht, was Phase ist, haben uns dann gerufen und dann erzählten, ja, also das Kind ist dann wieder wach gewesen. Da habe ich gefragt, was ist denn jetzt genau gewesen? Ja, wir haben schon länger Erkältungssymptome, hat zwischendurch Fieber gehabt, dann war das Fieber ganz gut, war bei 37,4 und auf einmal ging es ihr schlecht, wir haben nochmal Temperatur gemessen und das war dann bei über 38,9 innerhalb von kürzester Zeit. Und dann fing es auf einmal an, am ganzen Körper zu zittern. Ja, das war natürlich der Klassiker, ne? Das ist dann genau das, was dann Fieberkrampf ist. Und dann kann man natürlich dann Paracetamolsaft geben und dann ist halt nicht die Problematik. Paracetamolsaft, hast du die 6 Stunden Wartezeit, bis du das nächste Mal das geben darfst. Was machst du in der Zwischenzeit, wenn das Fieber wieder steigt? Und dann ist natürlich Wadenwickel die beste Variante noch zusätzlich dann zu geben, damit man dann zwischendurch in diesen 6 Stunden Wartezeit dann nochmal mit Wadenwickeln dagegen wirken kann. Das ist eine sehr gute Variante, um das abwechselnd zu machen.
Das heißt, dass es super Sinn macht, unabhängig davon, ob vielleicht mal so ein Fieberkrampf oder ein hohes Fieber schon mal ins Haus geschneit ist, dass man das echt in der Hausapotheke hat als Eltern, ne? Dass man echt ein Paracetamol oder ein Ibuprofen möglicherweise als Saft oder vielleicht als Zäpfchen, damit es noch schneller wirkt. Ist das so tatsächlich, dass
Ja, Zäpfchen geht, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber das Problem natürlich manchmal bei den Kindern, du kriegst das Zäpfchen nicht sofort rein, weil die einfach so aufgeregt sind. Und während des Krampfes kriegst du das sowieso nicht rein, sollte man auch nicht machen, aber während des Fieberkrampfes ist im Grunde gleichzusetzen von den Symptomen her wie beim epileptischen Anfall, nur dass beim Fieberkrampf halt der Fieber da ist. Du kriegst das Zäpfchen sowieso nicht rein.
okay.
Und da ist immer so, wie rum muss der Zäpfchen?
Ja,
Ja,
bitte, ja. Voll tolle
das
Frage.
Zäpfchen. Genau, das Zäpfchen kommt mit der stumpfen Seite zuerst in den Popo. Man kann es auch andersrum machen, aber dann hat man den Finger am Popo gebucht, erstmal für längere Zeit, bis das richtig drin bleibt. Und wenn man den mit der stumpfen Seite zuerst reinschiebt, tatsächlich, dann zieht sich das relativ zügig durch Darmbewegung dann nach innen rein.
Ja. Das ist auch echt eine Standardfrage in jedem Kurs, wo ich immer sage irgendwie, boah, das fragt ihr echt am besten wirklich mal echt euren Kinderarzt.
Ja, genau, richtig.
Und da kriege ich auch mit, dass die einen mit der Information und die anderen mit der anderen Information zurückkommen. Also ist das so in der Medizinwelt, ist man sich da auch nicht so sicher möglicherweise?
Manchmal gibt es tatsächlich immer wieder Änderungen. Deswegen wird ja auch empfohlen, Erste-Hilfe-Kurse alle 2 Jahre zum Beispiel aufzufrischen. Ein bestes Beispiel sind zum Beispiel Heimlichhandgriff. Ist zwischenzeitlich mal rausgenommen worden aus der Ersten Hilfe, weil es ja vermutlich auch mal bei der Anwendung zu einem Zwerchfell- oder Leberschaden kommen kann. Was aber tatsächlich alles ja in Anführungsstrichen, um es mal lapidar zu sagen, reparabel ist im Krankenhaus. Aber wenn jemand sozusagen erstickt, das ist nicht mehr reparabel. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir das wieder mit rein.
Okay, guck mal, das heißt, es ändert sich viel. Also ich kriege das auch, ich muss auch alle 2 Jahre so einen Erste-Hilfe-Kurs machen, weil
Ja.
ich Kurse gebe für Säuglinge und Kleinkinder im Gesundheitsamt. Also die
Ja,
achten da sehr
ja.
drauf. Und das wundert mich. Ich denke dann immer, habe ich vielleicht falsche Erinnerungen irgendwie oder meine Aufzeichnungen konnte ich jetzt irgendwie vielleicht nicht finden. Irgendwie dachte ich, vor 2 Jahren war das anders. Aber das ist tatsächlich so, dass es da, dass es, dass das auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es da Änderungen gibt.
Nein, genau. Medizin ist ja im Grunde ein sich fortbewegendes, ich sag mal, Individuum, was sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Viele Leute forschen, es gibt neue Ergebnisse. Genau, das ist ja, ist dann normal. Und dann wird das einfach irgendwann in die Erste-Hilfe-Richtlinien übertragen, die dann deutschlandweit gültig sind und wo sich die Organisationen dran halten. Und das muss dann dementsprechend dann umgebastelt werden in den Erste-Hilfe-Kurs,
Okay,
genau.
du hast eben dieses Heimlich-Manöver angesprochen, nicht? Das ist ja das, was ich so verbinde mit, wenn das Kind sich verschluckt. Das heißt, so eine Maßnahme, die ich machen kann beim, und das ist tatsächlich auch das, was ich von den Eltern oft mitbekomme, dass sobald die anfangen, sondern wenn es nicht mehr breiig ist, was die Kinder so essen, sondern wenn das ein bisschen stückiger wird, so zum zweiten Halbjahr, dass manche Eltern sehr, andere nicht so sehr richtig ängstlich sind, wenn das Kind sich verschluckt. So, und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns da jetzt mal drüber unterhalten. Das heißt, was mache ich denn, wenn mein Kind irgendwie das gedünstete Möhrchen irgendwie vor die falsche Röhre kommt und das nicht vor die Speiseröhre, sondern vor die Luftröhre rutscht? Was mache ich dann als Mutter oder Vater?
Also wenn das Kind selber hustet oder würgt, egal in welchem Alter, dann soll man das gerne auch so lassen. Also die sollen selber husten würgen. Wenn das Kind das nicht macht, ab dem zweiten Lebensjahr kann man das Kind auch dann auffordern, das zu machen, weil die dann so weit sind, auch den Aufforderungen der Eltern vielleicht nachkommen zu können. Und sonst schnappe ich mir das Kind, egal in welchem Alter, und lege sozusagen, ja, gerade bei den Babys auf den Unterarm, halt den Kopf am Unterkiefer so ein bisschen fest, dass er nicht nach unten hängt. Und dann den Kopf so ein bisschen zum Boden zeigend und dann schlage ich mit den Händen und mit einer Hand zwischen den Schulterblättern des Kindes zum Kopf hin 5 Mal. Und wenn das noch nicht reicht, einmal umdrehen, dann 5 Brustkompressionen und dann wieder zurück mit 5 Schlägen auf die Schulterblätter. Meistens kommt das dann auch raus. Bei den größeren Kindern kann ich das dann auch machen. Genauso. Und da kann ich dann ab dem ersten Lebensjahr, darf ich den Handgriff anwenden.
Aha, magst du den mal? Magst du den? Das lässt sich natürlich, hier ist so ein Podcast jetzt, hat jetzt natürlich eine Grenze, weil es wäre jetzt richtig toll, das sehen zu können. Aber magst du mal beschreiben, was dieser Heimlich-Handgriff ist und warum heißt der eigentlich so?
Ein Herr Heimlichhand hat ihn erfunden,
Ach was.
deswegen der Name. Genau, richtig. Und eigentlich relativ, ich versuche das mal an einem dreijährigen Kind plastisch darzustellen. Der Mann hat das Kind, die Schläge zwischen Schulterblättern und so weiter haben nicht geholfen. Das Kind läuft jetzt blau an und kriegt gar keine Luft mehr. Das ist im Grunde der ausschlaggebende Punkt, dass man dann den Heimlichhandgriff anwenden darf. Das heißt, das Kind steht auf den eigenen Füßen. Und man umgreift im Grunde das Kind unter den Achseln des Kindes und legt die eigene Faust am unteren Ende des Brustbeins, also ins Weichgewebe rein. Die andere Hand wird drüber gelegt und dann drückt man sozusagen zu sich hin nach oben. Das heißt, man drückt in den Bauch des Kindes rein und dann nach oben gleichzeitig, um dann im Grunde durch diese ja, ruckartige Bewegung, durch diese Druckwelle, der da entsteht, diesen Fremdkörper dann wieder durch das Kind abhusten zu lassen. Das
Das heißt,
funktioniert eigentlich auch sehr häufig, ja.
komprimiere ich damit die Lunge oder was bewirkt
Nee,
das
also eigentlich
eigentlich?
eher ein Zwerchfell,
Ah.
aber letztendlich es entsteht so ein Überdruck, weil die Luft ja dann auch aus der Lunge rausgepresst wird. So soll zumindest der Grundgedanke sein. Es wird die Luft rausgepresst und der Die Luft, die drückt dann gegen diesen Fremdkörper und drückt ihn dann raus. Und dadurch kann ja vielleicht auch noch zusätzlichen Hustenreflex vom Kind entstehen. Und das Kind hustet das im besten Fall dann einfach aus oder es fliegt einfach raus. So ist der Grundgedanke dieses Heimlichangriffs, ja.
Okay, und das ist jetzt so, dass du hast das jetzt mit einem Dreijährigen, die sind ja schon relativ stabil, da hast du ja schon noch richtig was im Arm so. Was ist denn, wenn das jetzt im ersten oder im zweiten Lebensjahr, mache ich das dann genauso?
Genau, dann müsstest du halt dann, weil der Kind dann ein bisschen kleiner ist, müsstest du halt dann in die Knie gehen, ne? Damit du im Grunde dann auch richtig und greifen kannst. Also wenn das natürlich ein Jahr ist ja, relativ leicht ist, kann man es vielleicht auch auf dem Arm machen. Ist die Frage, ob man das so hinbekommt. Also meine Empfehlung ist im Grunde zu versuchen, das Kind ein bisschen auf die Füße zu stellen, auch wenn es wackelig ist, aber dass man zumindest wirklich die ganze Kraft der Arme oder Hände von sich selber dann in diese Bewegung reinsetzen
Okay.
kann und nicht gleichzeitig noch das Kind auf dem Arm damit festhalten muss, dann bleibt natürlich ja, zu wenig Kraft übrig, um diesen Heimlichangriff anzuwenden.
Die Frage, die jetzt schwierig ist zu beantworten, wie stark drücke ich denn dann so? Ah, genau die Antwort habe ich erwartet. Ja.
Also, ja, schwierig. Ja, das ist immer schwierig. Die Anatomie des Kindes ist natürlich immer bei jedem Kind unterschiedlich. Schwierig auch in Zentimetern darzustellen. Aber Reanimation sagt man auch bei Babys, zum Beispiel Kleinbabys, 1,5 bis 2 Zentimeter tief drücken und dann wird das ja immer mehr und mehr, je größer das Kind wird. Da stellt man sich natürlich dann jetzt nicht mit einem Zollstock daneben und misst dann, wie tief das ist. Ich glaube, dass tatsächlich Hauptsache ist wirklich, dass man wirklich kräftig reindrückt und auch nach oben. Es ist schwierig, da jetzt eine Maßgabe zu machen, weil ich glaube, auch in dem Moment, wo die Eltern so auch aufgelöst und aufgeregt sind, da nicht dran denken, ich muss jetzt so und so tief drücken. Also das werden die wenigsten machen, glaube ich, weil die einfach in dem Moment verständlicherweise kopflos sind. Wichtig ist, dass sie zumindest diese Maßnahme einfach umsetzen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ja.
Ja, und ich glaube, da gilt auch das, was du eben schon gesagt hast. Im Zweifel verletze ich vielleicht eine Rippe oder was, ne, wenn ich zu doll drücke.
Wenn überhaupt, genau, wenn dann eher die, ich sag mal, Zwerchfell oder dann vielleicht Leber, aber das kann man, wie gesagt, das ist alles eine Heilungsgeschichte, aber man kann ein Kind nicht mehr heilen, wenn im Grunde die kleine Cocktailtomate drin stecken bleibt und man gar nichts macht, wenn man Angst hat, einen Riss der Leber zu verursachen. Ich glaube, das ist nicht im Sinne der Eltern. Also, ja, genau.
Ja, boah, ganz aufregend. Also die Vorstellung.
Kommt aber wirklich mega selten vor. Also wir haben das mit unserer Wir haben das in unseren Mädels auch zwischendurch schon gehabt. Also wichtig ist ja, dass die Kinder halt schon sitzen können. Das ist Grundvoraussetzung. Ist teilweise auch Aussagen, habe ich auch schon von einer Kinderärztin gehört, dass man ja auch Maxicosi füttern kann. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch. Also niemals im Liegen oder Maxicosi füttern. Das geht gar nicht. Man kann das bei sich selber auch mal austesten. Man legt sich auf den Sofa, auf den Rücken und fängt dann an, versucht zu trinken und zu essen. Das ist schon unangenehm. Und dann will man das einem, ich sag mal, 6 oder 8 Monate alten Baby dann probieren, was mit der Beikost anfängt, und noch gar keine richtigen Schluckreflexe hat. Da kann man sich eins und eins zusammenziehen, was zwangsläufig passieren kann. Also wichtig ist, das Kind muss einigermaßen sitzen können. Das ist Grundvoraussetzung. Und wenn das Kind halt beim Löffeln, der erste Löffel wird angesetzt, mit 6 oder 7 Monaten das schon sofort anfängt zu würgen, dann ist das Kind noch nicht so weit. Da muss man halt warten. Also jedes Kind entwickelt sich da individuell. Da muss man auch immer sich selber dann auf die Finger hauen, dass man nicht nach links und rechts guckt zu den Nachbarn, die das gleichaltrige Kind haben und die Mama oder Papa sagen, Mensch, unser Kind kann schon mit 5 Monaten Beikost essen. Das soll einem dann egal sein, ne? Das eigene Kind muss sich selber entwickeln und das wird irgendwann so weit sein. Aber wenn es noch nicht so weit ist, dann muss man halt warten. Und wie gesagt, wir haben bei unseren Mädels das auch gehabt, dass sie sich mal verschluckt haben. Häufig haben sie das selber ausgehustet. Das hat also sehr häufig geklappt bei 90% der Fälle, bei den paar Malen, wo es passiert ist. Und sonst haben wir sie aus dem Stuhl rausgeholt und haben sie einmal zwischen die Schulterblätter geklopft. Und das waren wirklich so die restlichen Momente, wo dann wirklich nochmal alles rausgekommen ist. Weil wenn das reinfällt, es bleibt ja nicht, es wird ja nicht reingedrückt und bleibt dann massiv stecken, sondern es fällt lose rein und kommt nicht sofort raus. Und meistens klappt es durch die Schläge zwischen die Schulterblätter tatsächlich beim ersten Mal schon, dass es rausfliegt. In ganz seltenen Fällen, dass es wirklich in die schlimmste Variante dann übergeht. Das ist Gott sei Dank zumindest selten. Ja.
Ja, und auch tatsächlich kann ich mir vorstellen, vergisst man schnell mal, dass man den Kopf tief, also dass der Kopf der tiefste Punkt ist. So, dass wirklich Schwerkraft das auch rauszieht, ne?
Genau, weil letztendlich muss man überlegen, also wenn ich Wasser aus einer Karaffe raus habe ins Glas, muss ich es ja auch kopfübergießen, damit es rauskommt. Also es ist im Grunde ja theoretisch gesehen logisches Denken, aber in dem Moment klar, man hat natürlich den Kopf nicht dafür, logisch zu denken. Verständlicherweise würde mir vielleicht als Papa genauso gehen, auch wenn ich ausgebildeter Notfallsanitäter bin, aber wenn es um die eigenen Kinder geht, da schaltet man dann doch auf den Papa-Modus und ist dann vielleicht nicht so in diesem, ich sag mal, kühlen, neutralen, medizinischen Denken drin, was ich vollkommen verstehen kann. Aber letztendlich wichtig ist, kopfüber ist ganz wichtig, damit es rausfallen kann. Sonst funktioniert das ganze System nicht so richtig.
Ja. Ja, guck mal, jetzt haben wir uns schon mit Fieber beschäftigt, haben herausgefunden, ab wann da tatsächlich medizinische Hilfe geholt werden sollte, haben uns angeguckt, was wir über Wadenwickel selbst an Entlastung ein bisschen bewirken können. Lass uns doch vielleicht mal gucken, jetzt nachdem wir das mit dem Ersticken auch erledigt haben,
Darf ich
was.
da noch was ergänzen, was ich sehr wichtig finde?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man anfängt, Beikost zu geben oder auch später beim Familienessen, so ab dem 10. Lebensmonat, wo die Kinder dann ja das normale Essen mitessen dürfen, da muss man darauf achten, da gibt es auch mal wieder widersprüchliche Aussagen, auch von Kindergärten, dass man sagt, ja, ihr müsst dann also die Weintrauben und Tomaten halbieren, bevor ihr dem Kind das mitgebt. Weil halbieren reicht nicht aus. Also es muss mindestens geviertelt werden. Das ist Minimum, weil
Okay.
halbieren, wenn man sich eine Kugel vorstellt, man halbiert die, dann ist der Durchmesser der Kugel ja immer noch der gleiche. Er kann ja trotzdem dann diese Tomate oder Weintraube stecken bleiben. Und wenn das Minimum geviertelt, wenn nicht sogar noch geachtet wird, dann hat man auf jeden Fall die sichere Variante oder relativ sichere Variante, dass da nichts passieren kann. Das wird manchmal immer noch so ein bisschen falsch dargestellt. Also es ist immer ganz wichtig dazu zuzunehmen, dass man nicht halbiert, sondern mindestens viertelt die Sachen, die man den Kindern gibt.
Ja, ich habe so im Kopf, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass so daumennagelgroß ist jetzt das, was mein Hirn plötzlich so rausploppt. Das heißt, alles, was ich den Kindern in den ersten, ich glaube, es war das erste Lebensjahr, an festen Dingen geben sollte, sollte nicht größer als mein Daumennagel sein. Ist das richtig oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Wenn ich jetzt auf meinen
Das ist natürlich
Daumennagel
immer abhängig vom
gucke,
Daumennagel, ja.
dann genau richtig, dann würde ich eher sagen, lieber nicht. Zumindest bei den Kindern so 6, 8 Monaten und älter. Tatsächlich würde ich dann eher noch kleiner gehen, also dann eher zu den Kindern hin, von den Daumennägeln der Kinder, dass es wirklich sehr klein ist. Dann kann wirklich nichts passieren, weil die. Natürlich, also gerade so auch Erbsen, die man in der Beikost hat, einfach die Erbsen nochmal mit der Gabel die Beikost klein matschen, dass die Erbsen wirklich zermatscht sind, dann kann da nichts passieren. Ne? Also da sollte man schon drauf achten. Also genau.
Okay. Ja, und ich habe auch noch im
Ja.
Kopf, wenn wir jetzt noch ein bisschen hier beim Essen und beim bitte nicht ersticken bleiben, dass
Ja.
die Kinder werden ja früh, wir fangen ja früh an, Beikost einzuführen, da können die ja noch nicht sitzen. Also ein Kind mit 6 Monaten sitzt zu 80% der Fälle können die mit 6 Monaten nicht sitzen. Und
Genau, nicht freisitzen,
genau.
ne? Aber zumindest, dass sie nicht so automatisch zur Seite fallen. Also wenn sie zumindest sich halten können, ne? Das ist wichtig.
Genau, guck mal, bleiben wir direkt bei dem Thema. Das ist nämlich auch eine Frage, die aus unserer Community. Wir hatten eine Story gemacht und haben gefragt, was sollen wir denn jetzt bitte schön fragen? Was beschäftigt euch? Und da kamen ein paar Sachen zusammen, die versuche ich jetzt immer auch ein bisschen mit abzuarbeiten. Und eines war tatsächlich Sturz- und Kopfverletzungen. Das heißt, das Kind, wenn die mobil werden, fallen die irgendwo runter, die fallen mal vom Bett, die fallen mal vom Sofa, fallen mal vom Wickeltisch. So gibt's alles. Ab wann lasse ich da einen Kinderarzt drauf gucken? Das heißt, dieses große Thema Kopfverletzung, Schädel-Hirntrauma. Was ist aus deiner Sicht sinnvoll, dass Eltern irgendwie wissen, wie sie da reagieren können und ab wann ich da tatsächlich lieber mal einen Arzt drauf gucken
Also
lasse?
wenn das Kind jetzt irgendwo runterfällt, fangen wir bei den Babys an. Wenn jetzt mal gerade so Wickeltisch, kann ja durchaus auch mal passieren. Da sind ja auch viele Eltern, die sowas hatten, aber es wird dann immer totgeschwiegen, weil man natürlich sich schämt, dass das Kind vom Wickeltisch gefallen ist, aber das ist dann halt so, ne? Man ist halt auch nur Mensch. Dann, wie gesagt, das Kind beobachten, ne? Also wenn das Kind jetzt, ich sag mal, schläfrig oder schlapp wird, sich erbricht, das ist so eine Nummer, wo dann sofort der Rettungsdienst gerufen werden sollte. Genau, richtig. Allein auch schon deswegen, grundsätzlich finde ich bei Sachen, wo die Kinder nicht gut einzuschätzen sind, bevor die Eltern, gerade wenn die alleine sind, sagen, ich fahre jetzt mit dem Kind zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus. Das Problem ist, du hast dann das Kind hinten im Maxicosi sitzen und guckst dann auch mal nach hinten und achtest nicht auf den Verkehr. Dann machst du einen Unfall und dann haben wir nachher als Rettungsdienstler vielleicht nicht nur einen Patienten, den wir vielleicht zu Hause nur abholen müssen, sondern dann zwei Patienten durch einen Verkehrsunfall noch zusätzlich. Das ist nicht Sinn der Sache. Dann kommen die Eltern da nicht an. Also wenn das schwerwiegende Sachen sind, dann lieber auf den Rettungsdienst warten und dann fahren wir Mama oder Papa mit Kind dann ins Krankenhaus und Mama und Papa können dann voll 100% während der Fahrt fürs Kind da sein. Also die bleiben dann hinten mit bei den Kindern natürlich. Und zum
Ja.
Auto, genau. Aber grundsätzlich,
Oh, und da möchte ich mal
ja.
ergänzen. Da möchte ich mal ergänzen, wo du der Profi bist. Aber du hast gesagt, wenn das schwerwiegende Sachen sind und die Schwere bestimmt der Zustand der Mutter oder des Vaters. Wenn du denkst, oh mein Gott, ist das schrecklich und bin ich super
Ja.
aufgeregt, dann dürft ihr echt einen Rettungswagen
Ja,
rufen.
natürlich, ja, natürlich. Also gerade beim Baby, bei Babys, weil Babys können sich ja noch nicht äußern. Die bewegen sich, stehen ja auch nicht auf und laufen weiter. Bei Babys ist das schwierig einzuschätzen. Da ruhig den Rettungsdienst rufen, gerade wenn das vom Wickeltisch ist, ist das schon eine Höhe. Genau, und dann würden wir dann vor Ort untersuchen und würden dann halt auch entscheiden, ob das Kind jetzt mitkommt oder nicht, was meistens aber der Fall ist. Bei den größeren Kindern, wenn die jetzt vom Sofa fallen oder vom Klettergerüst draußen, wenn die, ich sag mal, schreien und zwar ein bisschen über Schmerzen klagen, aber sonst dann relativ zügig wieder normal sind, da kann man das erstmal so lassen und man muss halt die Kinder beobachten. Sobald die Kinder dann anfangen zu sagen, Mama, mir ist nicht gut, man merkt, die werden irgendwie schläfrig, die fallen die Augen zu, die sagen, mir ist übel, die fangen zu erbrechen an, dann sollte man auch da den Rettungsdienst rufen, weil dann natürlich zumindest Minimum eine Gehirnerschütterung da im Raum stehen kann. Gerade wenn man kopfmäßig zuerst auf den Boden gefallen wurde. Genau, aber grundsätzlich dieses Sprichwort, ein Kind, das schreit, dem geht's gut, stimmt grundsätzlich ja, bei den Babys natürlich auch, aber man sollte halt die Kinder immer noch beobachten. Sobald die dann ruhig werden und nicht mehr schreien und schläfrig werden, dann ist so eine Sache, wo man sagt, das sollte auf jeden Fall Arzt im Krankenhaus einmal durchchecken lassen. Ja.
Ich habe schon mal von einer Familie gehört, die haben sich das so erklärt, dass das Kind war runtergefallen und sie haben gesehen, dass es nicht auf den Kopf gelandet ist. Sie haben gesehen, dass es irgendwie auf die Schulter, so auf den Arm. So, aber der Kopf ist dann irgendwie nicht als erstes, aber als zweites auch so dock, so auf dem Boden gedätscht so. Und ich glaube, der war im zweiten Lebenshalbjahr irgendwie 8, 9 Monate, halt da, wenn die mobil sind, ne? Wenn die echt null Vorsicht, die haben ja null Gefahrenbewusstsein. Ich glaube, der ist vom Bett gefallen, so voll Karacho. So, und dann hat er natürlich geschrien, hat sich total erschrocken. Vater war erschrocken, Mutter war erschrocken. Und dann haben sie das Kind auf den Arm genommen, dann ist er eingeschlafen. Aber es wäre sowieso Schlafenszeit gewesen. Und der hat sich so echauffiert, der hat sich so verausgabt über das Schreien, dass die gar nicht in Sorge waren, dass dieses Schlafen mit einer Kopfverletzung oder mit einer Gehirn tatsächlich
Ja,
Verletzung zu
ja.
tun haben
Ja,
könnte. Weil die sich das so
ist
rationalisiert
schwierig dann auch
haben,
zu
ne?
unterscheiden, ne? Das ist immer ein bisschen problematisch, genau, richtig. Also, wenn man denkt, so das Kind verhält sich eigentlich sonst auch normal, das ist, die Eltern können das immer besser einschätzen als, ich sag mal, ein Außenstehender wie ein Rettungsdienst oder ein Arzt, gerade wenn die Kinder sich selber noch nicht artikulieren können, dann können die Eltern das immer am besten mitentscheiden. Aber sobald das Kind natürlich dann auch irgendwie ja, Würge, Reflexe zeigt und versucht zu erbrechen, das sollte auf jeden Fall ein Warnzeichen sein. Ne? Man muss dann natürlich durch ja, gucken, wie das Kind insgesamt reagiert. Ist natürlich schwierig, gerade wenn so Schlafenszeit ist, das Kind eh müde ist. Boah, ja,
Ja.
ist schwierig, da richtig
Naja,
zu entscheiden, tatsächlich, ja.
und ja, das ist tatsächlich schwierig. Also im Zweifel ist ja immer, das ist ja, glaube ich, das, was als goldene Regel überall thront. Im Zweifel einfach echt immer wirklich entweder in eine Kinderarztpraxis oder wenn die nicht, also nicht zu den Öffnungszeiten, das stattfindet, echt in die Klinik. Das ist ja immer wichtig. Aber gerade wenn so Verletzungen abends stattfinden, dann ist natürlich, wenn die Kinder ins Bett müssen, der ganze Abend geschrotet, ne? So, und das hemmt aus meiner Beobachtung wirklich so diese Bereitschaft, okay, mache ich da jetzt so ein Fass auf? Fahre ich jetzt echt in die Klinik oder zur Praxis oder so? Das ist eine schwierige Entscheidung, ja.
Ja, also wie gesagt, kommt auch auf die Höhe drauf an. Ne? Ich sag mal, vom niedrigen Sofa oder Bett, Matratze, da wird das wird dann nicht unbedingt sofort eine gravierende Verletzung sein. Und manchmal steckt der Teufel aber auch im Detail. Aber vom Wickeltisch und so weiter, das ist schon eine Nummer, wo ich persönlich sagen würde, einmal im Krankenhaus vorstellig werden. Wenn die Ärzte dann vor Ort sagen, ist das alles in Ordnung, alles tutti, dann können die Eltern zumindest beruhigt mit dem Kind wieder nach Hause. Und aber man liegt aber zumindest nicht die halbe Nacht wach. Mensch, soll man vielleicht doch zum Arzt fahren oder nicht hinfahren? Soll man den Rettungsdienst rufen oder nicht? Dann lieber einmal abchecken lassen. Gerade bei Kindern, die sich nicht selber richtig äußern können, was da Phase ist. Bei Erwachsenen ist
Ja.
es halt immer noch was anderes. Das ist ein bisschen einfacher, dann meistens zu handeln.
Ja, genau. Und ich fand auch noch mal, das fällt mir auch gerade noch mal ein, diese Entscheidung, setze ich mich mit meinem Kind ins Auto und fahre los oder rufe ich den Krankenwagen? Da auch, also das habe ich gelernt, wirklich echt, wirklich ohne Scheu, wenn es Kinder betrifft, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich mich sorge oder wenn das Blut spritzt oder wenn ich denke, oh, jetzt hat mein Kind eine Gehirnerschütterung. Dann wirklich echt ohne Sorge den Krankenwagen rufen.
Richtig.
Manche haben so im Kopf, dass man dann zu Kosten herangezogen
Nein,
wird.
definitiv nicht. Genau, das trägt alles die Krankenkasse grundsätzlich. Man hat natürlich, wenn man private Krankenversicherung hat, dann kriegt man die Rechnung erstmal ja persönlich nach Hause. Die leitet man dann weiter an seine Krankenversicherung, private. Dann sieht man zumindest kurz, was es theoretisch kostet. Aber sonst, wenn das über die normale gesetzliche Krankenkasse läuft, da rechnen wir rettungsdienstmäßig direkt mit den Krankenkassen ab. Das heißt, wir brauchen natürlich immer, wenn der Rettungsdienst kommt, sollten die Eltern dann immer, haben die meistens natürlich auch tatsächlich die Krankenkassenkarte des Kindes dann parat haben, weil dann im Grunde wir das dann einlesen und dann können wir tatsächlich dann anhand der Patientendaten mit der Krankenkasse das mit der Krankenkasse abrechnen, was auch völlig unkompliziert läuft.
Ja, das ist auch etwas, was ich mit meinen Kindern die Erfahrung gemacht habe. Da hat unser jüngster Sohn hat der hatte einfach eine Verbrennung, nicht? Das heißt, ich war alleine mit beiden Kindern und habe also wir hatten natürlich um den Ofen so ein Gitter, so ein Schutzgitter, nicht? Und als er 8 Monate alt war, war das auch gut. Dass er da nicht ran konnte. Und dann habe ich Holz nachlegen wollen und habe ihn so auf dem Schoß gehabt und habe mit einer Hand die Tür aufgemacht vom Ofen und habe mit der anderen Hand das Holz nachgelegt, nicht? So, und hatte schon gesagt, setz dich auf deine Hände, du darfst das nicht anfassen. Und dann habe ich die Tür zugemacht und er wollte helfen. Das heißt, er wollte einfach helfen, diese Ofentür zuzumachen und hat gegen die Scheibe gefasst, so. Ah, genau. Und er hat entsetzlich gebrüllt. Also es hat einfach unglaublich wehgetan. Und ich hab mich so erschrocken und habe mir so Vorwürfe gemacht und war mit beiden Kindern alleine. Und der schrie und schrie und schrie. Ich habe noch nie ein Kind so schreien hören. Also Wahnsinn. Das muss dem unglaublich wehgetan haben. Jo. Und dann dachte ich, okay, ich kann jetzt nicht mit zwei Kindern, das geht auf gar keinen Fall. Habe ich einen Krankenwagen gerufen, weil ich dachte, das könnte mal eine gute Idee sein. Fanden das dann aber echt nicht schlimm. Also die kamen auch ganz, ganz schnell. Es hat mich gewundert, wie schnell die da waren. Und haben dann festgestellt, jo, ist ein bisschen verbrannt, so. Und haben irgendwie das gereinigt und haben dann einen Verband angelegt und haben gesagt, so, gehen wir wieder. Und ich dachte, die müssen den mitnehmen und es ist eine schlimme
Das denken
Verbrennung
viele
und
Eltern
so.
tatsächlich, genau, weil sie natürlich, ich sag mal, ihrem Kind was Gutes, gut aufgehoben lassen haben wollen, und sagen, es muss ein Arzt drüber gucken, aber es gibt manchmal tatsächlich Fälle, gerade wenn es einfache Verbrennungen sind, wo das halt nicht der Fall ist, wo man die Kinder tatsächlich auch zu Hause lassen kann, ne? Also wir sind ja, also ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich hatte letztes Jahr in einem Kurs eine Mutter, die hat den Kurs besucht. Ein paar Wochen später bin ich dann bei dem kurioserweise zu Hause gewesen, vom Rettungsdienst aus, Verbrennung an den Händen. Und da ist es dann folgendermaßen gewesen, dass der Papa dann Badewasser eingelassen hat für die Kiddies und hat leider aber dann anscheinend dann nicht auf die Temperatur geachtet und dann war das Wasser um die 50 Grad heiß. Und normalerweise ist es dann 37 Grad und die Tochter, die dreijährige Tochter, hat dann schon mal die Hände reingehalten. Und das hat ihr natürlich ordentlich wehgetan. Und Papa wusste natürlich nicht, was er machen soll, hat seine Frau gerufen und die hat dann tatsächlich dann, die Hände des Kindes unter dem Wasserhahn gehalten. Natürlich darf man da nicht zu kaltes Wasser nehmen. Das ist auch immer ganz wichtig. Und es dürfen halt keine Brandblasen schon zu sehen sein. Ne? Also wenn das, ich sag mal, Verbrennung ersten Grades, wie beim Sonnenbrand, wie man das kennt, dann darf es gerne, darf man das gerne kühlen, halt nicht zu kalt. Und dann auch nicht nur 1, 2 Minuten, das reicht nicht aus. Man kennt das ja selber auch. Man verbrennt sich die Pfoten irgendwo in einer heißen Kanne, hält kurz die Hand unter Wasserhahn, zieht die wieder weg und was passiert meistens? Ja, es tut wieder weh. Man muss ja mindestens 15, 20 Minuten die Hände unter Wasser halten. Und da gibt es einen kleinen Trick, damit die Kinder länger die Hände unter Wasser halten. Das hat sie nämlich auch dann gemacht, weil sie tatsächlich bei mir das im Kurs auch so gehört hat. Die hatte der Tochter dann Backförmchen und Schleichfiguren in die Hand gegeben und gesagt, die machst du jetzt unter Wasserhahn sauber. Und das fand sie natürlich total toll, mit dem Wasser und mit dem Spielzeug zu spielen. Und hat dann die Hände unter Wasserhahn gehalten. Und wir sind 10 Minuten später dann danach gekommen. Es war dann insgesamt eine Viertelstunde schon vergangen, seitdem das passiert ist. Und dann haben wir es noch 5 Minuten unter Wasserhahn halten lassen, das Kind, die Hände. Und dann haben wir die Hände drunter weggezogen, haben uns mit dem Kind unterhalten, mit der Mama zusammen. Und dann merkte man auch so, das Kind schreit nicht. Es kommen auch anscheinend keine Schmerzen. Und die Hände waren auch zwar noch ein bisschen rötlich, aber keine Blasenbildung und sonstiges, dass da nichts großartig mehr was gemacht werden musste, was dazu führte, dass wir unverrichteter Dinge wieder im Grunde abgefahren sind. Ne? Also die Mama konnte mit dem Kind zu Hause bleiben, was ja grundsätzlich eigentlich auch besser ist, im gewohnten Umfeld zu bleiben und nicht irgendwie im fremden Krankenwagen, zwar mit Mama, aber trotzdem ist alles ungewohnt, da sind doch fremde Männer oder Frauen mit dabei, mit Handschuhen und dann komme ich ins Krankenhaus und Ärzte mögen die Kinder meistens ja sowieso nicht, weil die pieken mich ja immer, wenn es um die Impfung geht. Und so hat man zumindest, wenn die Eltern dementsprechend gute erste Hilfe dann gemacht haben, durchaus eine realistische Chance, wenn nichts Gravierendes dabei ist, dass man mit den Kindern zu Hause bleiben darf. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man erste Hilfe am Kind machen sollte, damit man vielleicht das so weit schafft, dass die Kinder zu Hause bleiben können, weil man als Ersthelfer schon richtig gute Arbeit vorgeleistet hat, wie in diesem Fall die Mutter auch. Ja.
Ja, guck mal, ich würde noch mal gerne zu so Notrufsachen irgendwie übergehen. Das heißt, diesen großen Luxus, dass wir alle echt immer eine Kommunikationsmöglichkeit neben uns haben in Form von Handy oder Telefon. Wir können ja immer zu jeder Zeit einen Notruf absetzen, heißt das ja. Das heißt, ich kann, genau, das heißt, ich kann die 112 wählen, wenn ich finde, jetzt ist irgendwie gerade was Schlimmes passiert. Was gibt es denn, welche wichtigen Dinge, das habe ich so, das weiß ich noch aus meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs, sollte ich auf jeden Fall sagen? Das heißt, was sind die important facts, die ich so auf jeden Fall sagen müsste, man muss?
Ja, also tatsächlich so dieses von früher mit diesen 5 Ws, wie man das kennengelernt hat, wo ist was passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte, Erkrankte und so weiter. Und das kann man zwar noch im Hinterkopf behalten, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Leitstellen ein festes Abfrageschema haben. Bei uns in der Großleitstelle Oldenburg ist es genauso. Da sind ja mehrere Landkreise und Städte angeschlossen. Wenn man da das Telefon abnimmt, dann melden sich Großleitstelle Oldenburg, wo ist der Notfallort? So, das ist, die fragen einen schon aus und man muss im Grunde nur noch antworten. Wichtig dabei ist, dass man auch, das haben wir auch schon ein, zweimal ganz selten gehabt, dass die Leute in der Aufregung dann irgendwo gewesen sind bei einer Freundin 3 Straßen weiter und die dann anstatt dem Ort, wo sie gerade sind, in der Aufregung ihre eigene Adresse genannt haben, wieder hingefahren sind und da war gar keiner. Und dann hat man nochmal angerufen und dann, ja, dann hat man rausgefunden, die sind 3 Straßen weiter. Und dann ist man dahin gejuckelt. Ja, genau. Also wichtig ist, dass man sagt, wo man wirklich gerade ist und was wirklich passiert ist. Dass man also jetzt nichts auslässt, sondern ganz genau beschreibt, was ist passiert und welche Verletzungen oder Erkrankungen, Symptome hat das Kind jetzt gerade aktuell. Das ist halt ganz wichtig. Ist es ansprechbar, ist es nicht ansprechbar? Atmet es ja oder nein? Das sind so die ganz wichtigen Fakten und Basics, die man nennen sollte. Gibt es schwerwiegende Blutungen, ja oder nein? Aber das wird alles von der Leitstelle im Grunde sozusagen schon ausgefragt. Also tatsächlich muss man sich da nicht im Vorfeld so viel merken, sondern man kriegt die Fragen gestellt und man muss dann nur noch darauf
Sehr
antworten tatsächlich.
praktisch. Das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund,
Ja.
dass da einfach echt so zack, 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 dass es so ein Schema hat,
Genau.
ne?
Genau, die haben feste Schemata und dann je nachdem, was für eine Antwort kommt, dementsprechend wird dann halt entweder nur der Rettungswagen oder auch Rettungswagen mit dem Notarzt zusammen, der zusätzlich noch dazu kommt, alarmiert. Beispielsweise jetzt Wiederbelebung von einem Kind, da kommt der Notarzt automatisch mit dazu. Wir als Notfallsanitäter dürfen schon 30, 40 Medikamente selber zwar geben, aber es gibt auch gewisse Sachen, gerade Reanimation, wo einige Medikamente dabei sind, wo der Notarzt nur das alleinige, die alleinige Entscheidungsgewalt und Gabegewalt hat. Und deswegen bei solchen Sachen muss der Notarzt dann mit
Okay.
dazukommen. Genau.
Okay. Die zweite Nummer, die wir so wählen können, die ganz, ganz, ganz praktisch ist, ist die von Giftnotunfällen. Das heißt, wenn mein Kind irgendwas
Genau.
erwischt hat im Haushalt oder draußen, wo ich denke, es könnte giftig sein. Kannst du mal kurz sagen, welche Aufgabe diese Giftnot, wie heißt Giftnotruf und wie ist die Telefon?
Früher hieß sie Giftnotrufzentrale. Jetzt ist es eben um Verwechslungen damit auseinanderzuhalten oder Verwechslungen ja, im Grunde nicht zuzukommen zu lassen, nennt sich die jetzt Giftinformationszentrale. Und die sitzt in Göttingen, hat in Göttinger Vorwahl 0551 19240. Das ist für uns halt in Niedersachsen unter anderem die Telefonnummer. Wenn ein Kind jetzt dann eine Vergiftung hat, ob das nun Pflanzen sind, ob das Putzmittel sind oder andere Sachen, wichtig ist, wenn das Kind noch keine Symptome zeigt, als Beispiel, mein Kind finde ich an der Kirschlorbeerhecke und hat dann irgendwie da Kirschen gegessen, diese Kirschlorbeeren, und ich frage das Kind und das Kind sagt, ja, ich habe 3 Stück gegessen. So, die sind ja grundsätzlich giftig, natürlich die Menge macht das Gift. Wenn das Kind noch keine Symptome zeigt, dann kann ich diese Giftinformationszentrale anrufen und dann die Situation schildern. Die Informationszentrale ist 24/7 besetzt. Das heißt, egal zu welcher Uhrzeit, zu welchem Wochentag, die sind immer da. Dann kann ich diese Situation schildern und dann kriege ich halt dementsprechend eine Antwort, was ich zu tun habe, ob ich doch den Rettungsdienst rufen muss, ob ich selber mit dem Kind ins Krankenhaus oder zum Arzt fahren kann oder ob ich zu Hause erstmal was machen kann. Das ist das. Wenn das Kind natürlich schon Symptome zeigt, besonders schwere Symptome, dann würde ich gar nicht erstmal bei der Giftinformationszentrale anrufen, sondern direkt die 112 wählen. Das wäre das richtige Prozedere. Und niemals dem Kind von vornherein irgendwas zu trinken und zum Essen geben. Nur auf Anweisung von medizinischem Personal oder von der Leitstelle. Nicht, dass man sagt, oh, da ist ja Gift drin, der hat Gift getrunken, ich gebe dir mal Wasser zum Verdünnen. Das bitte nicht einfach so machen. Das ist
Okay, das
nicht in
heißt,
Ordnung.
was Eltern dann tun können, wenn ich sehe, boah, da ist jetzt irgendwas im Kind, das hat irgendwas geschluckt, was giftig ist, ist eigentlich nichts zu tun. Das heißt, tatsächlich den Krankenwagen zu rufen oder mich über diesen Giftnotruf informieren, sondern erstmal und nichts aktiv zu machen. Ich habe auch im Kopf, irgendjemand sagt dann immer, Milch, Milch ist irgendwie eine super Idee oder so. Siehst
Um
du?
Gottes Willen, um Gottes Willen, nein. Wichtig ist, dass man bei Vergiftung erstmal kein Erbrechen auslöst. Also wenn die Kinder selber erbrechen, das ist in Ordnung, aber nicht in Anführungsstrichen dem Kinder den Finger in den Hals schieben, damit das Gift wieder rauskommt. Das geht gar nicht. Wenn man nicht genau weiß, was das Kind genommen hat, dann sollte man versuchen, das Erbrochene oder auch das Gift, was dann irgendwo noch rumliegt, was nicht erkenntlich ist, was es sein könnte, das bitte sicherstellen, in der Tüte, im Eimer, wie auch immer, und das im Rettungsdienst mitgeben, damit im Krankenhaus nochmal untersucht werden kann im Labor, was steckt dann da für ein Gift hinter. Was ich machen kann, abgesehen vom Notruf, ist tatsächlich zum Beispiel bei Spülmittel, was von den Kindern geschluckt wird, dass man da zum Beispiel Sapsimplex gibt dem Kind, weil das löst den Schaum im Magen auf. Der Schaum ist da das Problem hauptsächlich. Lefax wäre da, glaube ich, noch eine andere Variante, die man nennen kann. Genau. Was gar nicht geht, ist Salz oder Milch. Salz kann Erbrechen auslösen und entzieht dem Körper noch zusätzlich Flüssigkeit. Milch, da gibt es einige Gifte, die durch Milch dann sogar noch verstärkt werden. Also das bitte auch nicht. Was ich letztens im Kurs gehört habe, ja, meine Mama hatte immer gesagt, man sollte dann bei bestimmten Vergiftungen dann Apfelsaft geben. Das bitte auch nicht. Also sämtliche Lebensmittel haben nichts oral als Entgiftungsmöglichkeit beim Kind zu suchen,
Okay,
definitiv
das
nicht.
heißt, also ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, wenn es irgendwie schäumt, das heißt, wenn das Kind irgendwas erwischt hat, Spülmittel ist, glaube ich, ein ziemlicher Klassiker, ne?
Genau, richtig. Dann Sub-Simplex zum
Genau,
Beispiel
das
oder
sind ja auch, das
Duplex,
sind
ja.
ja auch diese Mittelchen, die Eltern tatsächlich auch zu Hause haben, so aus der ersten
Richtig.
Zeit, wenn die Kinder mit Blähungen viel zu tun haben. Wenn es ein anderer Reiniger ist, spielt es da eine Rolle? Also ist es egal, ob das Kind die Spülmittelflasche, das ist ja auch immer so eine schöne Farbe, nicht? Also wäre ich nicht erwachsen, würde ich das auch
Ja,
spannend finden.
genau.
Das schöne, tiefe Blau schmeckt bestimmt lecker.
Wie gesagt, wenn man nicht genau weiß, was in diesem Putzmittel drin ist, ob ich da irgendwas geben kann, dann, wie gesagt, Giftinformationszentrale anrufen. Voraussetzung ist da natürlich, dass das Kind keine schweren Symptome schon zeigt. Dann kann ich bei der Giftinformationszentrale nachfragen. Nummer zu, mein Kind hat gerade aus der WC-Ente getrunken. Was kann ich da jetzt machen? Ja, und dann wird natürlich die Frage gestellt, wie viel ist es denn ungefähr gewesen? Genau, und bei Spülmittel, wenn man wirklich gesehen hat, Mensch, das hat Spülmittel, was ich für Geschirrspülen benutzt habe, nutze da ein bisschen was von getrunken, dann kann man im ersten Angriff sozusagen, sage ich mal, Sub-Simplex geben, aber dann trotzdem nochmal Giftinformationszentrale anrufen, beziehungsweise wenn das Kind schon schwere Symptome hat, direkt die 112 wählen. Das wäre so die Variante, die man dann machen kann als
Genau,
Elternteil.
für Niedersachsen ist es Göttingen. Ich weiß gar nicht, wie uns hören ja auch Leute, die nicht aus Niedersachsen kommen. Gibt es dann einen Bundesgiftnotruf?
Nee, da muss man sich dann vor Ort informieren. Das kann man tatsächlich bei den Kinderärzten oder ja, Ärzten nachfragen, beziehungsweise eine einfache Variante wäre sonst auch, dass man ja, in den Leitstellen über die normalen Festnetznummern, die die Leitstellen auch haben, dann nochmal anruft. Also nicht 112 wählen und fragen, wie ist denn grundsätzlich die Nummer der Giftinformationszentrale. Das sollte man jetzt nicht machen. Ich habe ein paar ehemalige Kollegen, die jetzt in der Leitstelle arbeiten, dass die Leute dann teilweise anrufen und fragen, Mensch, wann bitte meine Mülltonne bei uns in der Straße abgeholt? Die rufen dafür die 112. Also bitte bei solchen Sachen nicht die 112 wählen. Also die wirklich nur für medizinische Notfälle oder bei Feuer, was die Feuerwehr angeht. Genau, richtig. Also da wieder Giftinformationszentrale, am besten lokal einmal eben nachfragen. Häufig steht das auch Kinderärzte oder in irgendwelchen Prospekten schon mit drin, wie das in Bayern ist, wie das in Berlin ist oder wo auch immer. Das ist meistens immer irgendwo niedergeschrieben. Genau.
Genau, und die Nummer nicht allzu weit weglegen. So. Und ich habe bei mir, also ich habe das, wir speichern uns das ja alles ab. Die wenigsten Leute haben ja noch irgendwo ein Telefonbuch liegen. So. Ich fand das in meinem Handy, als unsere Kinder kleiner waren, hatte ich, wenn du Giftnotruf suchst bei G, ne, dann musst du echt lange suchen. Ich habe das unter AAA Giftnotruf. Das heißt, ich habe Kontakte aufgemacht und zack, hatte als allererstes AAA Giftnotruf.
Genau, das ist eine Variante. Also ich nutze ein Android-System und bei mir habe ich das jetzt, oder wir beide sozusagen, haben wir die Familien als Favoriten, also Familienangehörige, abgespeichert und halt auch zum Beispiel die Giftinformationszentrale kann man dann auch als Favorit einfach abspeichern, weil die werden noch zuerst angezeigt, bevor die normalen Kontakte kommen. Dann hat man das sofort, da muss man gar nicht erst einen Buchstaben eingeben, mit A oder G, sondern hat direkt oben Favoriten, zack, draufgehen und dann an 1 und 2, warum man eigentlich ja nicht abspeichern. So wurscht. Und 1 und 2 kann man ja auch wählen, wenn man mal kein Guthaben auf der Karte hat. Das geht auch. Man muss dafür kein Guthaben auf dem Handy haben. Das geht auch ohne Guthaben.
Und ich habe auch gehört, dass eine Familie da angerufen hatte, also bei uns hier in Göttingen, und die haben dann tatsächlich auch für die Familie den Krankenwagen gerufen. Also, dass man dann nicht auflegen muss und nochmal dann selber wieder, sondern das haben die gemacht, so.
Das geht durchaus auch bestimmt. Ja,
Also,
genau,
das dann
richtig.
wurde eingeschätzt,
Genau.
okay, das ist irgendwie echt, vielleicht sollte da doch mal jemand jetzt, das Kind sollte echt angeschaut werden, und das musste die Familie dann gar nicht machen, sondern das lief dann quasi automatisch.
Genau. Genau. Und wenn man tatsächlich, das finde ich auch, das wissen ganz wenige, viele Eltern wissen im Notfall ja nicht, was man grundsätzlich weiß man es, aber im Notfall ist dann vielleicht doch Blackout, man weiß nicht, was man machen soll, das Kind liegt dann da. Röchelt oder hat irgendwelche starken Schmerzen und man weiß nicht, was man machen soll, dann ruft die 112. Die 112 kann man sonst auch fragen, die Leitstellendisponenten, die sind medizinisch geschult, auch feuerwehrtechnisch, was kann ich denn jetzt machen? Die bleiben auch tatsächlich, zum Beispiel bei einer Wiederbelebung sehr häufig, bleiben mit am Telefon die ganze Zeit, bis wir vom Rettungsdienst aus kommen und laut auch sagen, moin, der Rettungsdienst ist da. dann legen die ohne großartig irgendwie Tschüss zu sagen, legen die dann auf, sondern die betreuen einen dann tatsächlich den Ersthelfer die ganze Zeit durch. Man wird dann nicht alleine gelassen. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, dass man nicht nur den Notruf absetzt und dann legt man auf und denkt, ja, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Also ich weiß das jetzt gerade nicht, sondern man kann da auch wirklich die Leitstellendisponenten dann fragen, was man dann jetzt am besten machen soll. Immer ganz wichtig ist, die Haustür aufmachen. Gerade wenn man alleine ist, dass man schon mal die Haustür aufmacht, dass wir dann so als Rettungsdienst da reinmarschieren können, ohne dass Elternteil dann das Kind erstmal alleine lassen muss, weil es nach unten muss, um die Haustür aufzumachen. So kann das Elternteil dann beim Kind die ganze Zeit bleiben. Ja.
Ja, guck mal, jetzt haben wir uns schon eine ganze Menge angeguckt. Wir haben uns Fieber angeschaut, wir haben uns angeguckt, was kann man bei Ersticken, bei so Atemwegssachen machen. Giftnotsachen haben wir uns angeguckt, wir haben uns überlegt, was geht so bei Kopfverletzungen und Stürzen, was wir jetzt noch nicht hatten. Genau, Verbrennung haben wir uns eben auch angeguckt. Was jetzt noch fehlt, ist, wenn das Blut spritzt. Also, was kann ich machen, wenn, weiß ich nicht, wenn es eine Platzwunde, wenn das Kind sich irgendwie schneidet, wie versorge ich eine Wunde als Mutter, Vater, aus der viel Blut kommt?
Genau, also man, da gibt es eine Unterscheidung zwischen einer normalen fließenden Wunde und einer stark blutenden Wunde. Das muss man ja unterscheiden. Also das ist das, was im Erste-Hilfe am Kind-Kurs bei uns nochmal gelehrt wird. Es ist nicht das normale Verbandlegen, das kann jeder theoretisch. Aber bei stark blutenden Wunden ist das ja ein Druckverband, der aber auch nur an Armen und Beinen gemacht wird. Man darf das nicht im Kopfbereich oder am Bauch- und Brustbereich machen, weil da Organe sind. Also wenn du zum Beispiel eine Kopfplatzwunde ist, die sieht meistens immer sehr übel aus. Das ganze Gesicht ist blutverschmiert. Man kriegt natürlich Angst. Oh Gott, mein Kind wird gleich verbluten. Das ist jetzt nicht der Fall. Da muss man keine Angst haben, aber es muss halt versorgt werden. Das heißt, man kann erstmal da eine Kompresse drauflegen, eine Mullbinde drum wickeln oder man nimmt direkt ein Verbandspäckchen, wo eine Kompresse schon mit eingearbeitet ist. Also das gehen wir auch im Erste-Hilfe-Kurs nochmal durch. Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Sachen? Warum kann ich vielleicht das andere besser nehmen als das andere? Und dann wickelt Mullbinde drumherum, damit das erstmal fixiert ist und fest ist. Wichtig ist, da darf man also keinen Druckverband machen, weil da halt das Gehirn im hinteren Bereich ist, bevor man dann noch irgendeinen Druck ausübt. Genau, richtig. Und sonst, ja, an irgendwelchen Schnittverletzungen, das blutet natürlich auch da meistens massiver. Da kann man dann Druckverband machen. Was wichtig ist, auch immer wieder zu sagen, wo viele Eltern natürlich auch vor zurückschrecken, wenn man jetzt zum Beispiel als Kind die Bastelschere von oben holt, die Treppe runterläuft, man stürzt dann die letzten paar Stufen als Kind die Treppe runter und jagt sich die Bastelschere in den Oberschenkel rein, dann muss bitte diese Schere im Oberschenkel stecken bleiben. Genau, weil im Grunde hat zwar die Schere, die Klinge vielleicht dieses Gefäß durchtrennt, aber in dem Moment, wo diese Schere drin bleibt, verschließt es gleichzeitig auch diese beiden Enden des Gefäßes. Und das ist im Grunde wie beim Badewannentropfen, ziehe ich dann diese Schere raus, fängt es an zu stark zu fließen. Und deswegen muss man dem Kind das auch irgendwie dann beibringen, was auch nicht einfach ist, gebe ich zu, dann zu sagen, Mensch, Mädchen, die Schere muss ja jetzt drin bleiben, auch wenn das sehr weh tut. Und dann kann man vielleicht, das zeige ich dann auch in den Kursen, mit zwei Mullbinden dann diese Schere dann erstmal stabilisieren, damit es nicht so weit hin und her wackeln kann. Und natürlich dann ganz wichtig, einen Rettungsdienst rufen.
Okay.
Ja, genau.
Ja, da packe ich das Kind dann schon erst recht nicht ins Auto und fahre mal selber.
Nein, definitiv nicht. Genau. Genau.
Okay. Ja, guck, das ist gut, dass du das sagst, ey, weil ich glaube, das hätte ich, das ist so ein Reflex, ja, als erstes irgendwie raus. Gehört da nicht hin,
Ja. Genau,
Fremdkörper.
richtig. Das ist ganz
Ja.
typisch, verständlich, würde ich im ersten Mal da vielleicht auch drauf kommen. Aber das ist halt ganz wichtig, wenn man logisch drüber nachdenkt. Im Grunde ist es wie bei einer Badewanne. Ziehe ich den Tropfen raus, fließt das Wasser ab. Und in diesem Fall ziehe ich die Schere oder das Messer raus, fließt das Blut natürlich dann nach draußen.
Ja,
Ja.
okay.
Es blutet zwar natürlich auch mit Scherenklinge drin, schon etwas raus, aber nicht so massiv, als wenn ich die Schere rausziehen würde.
Okay, und was macht ihr dann anders? Das heißt, wie zieht ihr dann anders raus? Ihr könnt dann sofort den Druck, also was macht ihr dann anders?
Wir würden den Gegenstand auch da drin
Ah
lassen.
ja.
Wir würden dann tatsächlich dann den Gegenstand stabilisieren, das soweit festmachen, vielleicht dann oberhalb der Wunde vielleicht nochmal, wenn es doch ein bisschen stärker blutet, dann so eine Art Abbinden machen, damit es dann oben unten gar nicht mehr rausblutet. Das könnte man natürlich auch noch machen. Und dann würden wir so damit ins Krankenhaus fahren. Und der Chirurg im Krankenhaus würde sich dann des Problems ja,
Guck
kümmern.
mal hin, ey, ja. Ja, das
Ja.
war für mich eine wichtige Information.
Ja.
Okay, so, dann noch hier, last not least, hat uns eine Hörerin gefragt, wo sie denn an Informationen kommt, wo es in ihrer Region gute Erste-Hilfe-Kurse gibt. So, jetzt könntest du wahrscheinlich 27 Adressen sagen aus deinem Bereich. So, wie mache ich das denn bundesweit? Das heißt, wie finde ich gute Erste-Hilfe-Kurse für Säuglinge und Kleinkinder?
Ja, gute Frage tatsächlich, wie man das am besten macht. Also viele geben ja Erste Hilfe und dann vielleicht noch den eigenen Landkreis oder den Ort an. Dann wird dann üblicherweise kommen dann meistens dann auch die Hilfsorganisation dann auch dann auf der Suchliste, der Ergebnisliste dann zum Vorschein wie DRK, ASB oder in Bayern Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser, wie sie alle heißen. Die machen alle ganz gute Ausbildung und Fortbildung. Da kann man auf jeden Fall hingehen, denke ich. Wie ich das im Grunde für mich auch immer empfinde, und deswegen ist es für mich auch immer persönlich wichtig, dass wenn jemand einen Kurs bei mir besucht hat, dann einfach auch eine Kritik dazulassen. Also auch persönlich natürlich im Kurs, aber dann nachher auch online als Google-Bewertung, wie man den Kurs gefunden hat. Auch ehrlicherweise, wenn was schlecht gelaufen ist, möchte ich das auch gerne wissen, weil man kann sich immer verbessern. Also man ist nie perfekt, definitiv nicht. Man macht auch Fehler. Und im Grunde ist es im Grunde fast wie, wenn man im großen Online-Versandhandel einkauft, derjenige kauft eher Sachen ein, die 4, 5 Sterne haben, als die 1 Stern haben. Und wenn natürlich, ich sag mal, das Rote Kreuz in Musterhausen 50 Mal Bewertung mit 5 Sterne hat und der Malteser oder eine andere Hilfsorganisation in Musterhausen 50 Bewertung mit 2 Sternen hat, dann kann man schon den Bewertungen schon ganz gut trauen und sagen, okay, dann gehe ich da mal hin. Und wichtig ist einfach, sich einfach umhören. Also Mundpropaganda ist letztendlich auch mit das Beste. Wenn man immer wieder hört, Mensch, du kannst da und da hingehen, das ist da super, dann würde ich das auch versuchen zu wählen, weil das ist schon eine ganz gute Richtlinie, um rauszufinden, wo finde ich dann einen guten Kurs. Und
Ja,
genau.
absolut. Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das Allerbeste. Falls ihr niemanden findet, den ihr fragen könnt, oder wenn ihr keine Empfehlung tatsächlich finden könnt, dann machen wir das so, dass wir mal auf Social Media ein bisschen dafür sorgen. Wir machen so einen Post in der nächsten Woche, wo ihr mal nach Postleitzahlen sortiert, eure Erfahrungen kundtun könnt. Also, wenn ihr das jetzt hört, ganz dringlich die Bitte, wenn ihr eine Empfehlung habt und sagt, boah, da habe ich einen guten Kurs gemacht, dann guckt mal auf unserer Insta-Seite vorbei und teilt das allen anderen mit. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, um für sich was zu finden, wo ihr auch wirklich mit einem guten Gefühl und einem guten Gewissen hingehen könnt. Gibt es unterschiedliche Qualifikationen der Menschen, die sowas anbieten? Das heißt, kann ich mich darauf verlassen, wenn jemand sagt, ich biete einen Erste-Hilfe-Kurs an, dass die so gut ausgebildet sind wie du, dass die wirklich echt Profis sind? Oder gibt es da Abstufungen, was die Qualifikationen angeht?
Also es gibt zumindest, also Grundqualifikation ist, dass du so eine Sanitätsausbildung haben musst, oder eine pädagogische Ausbildung, und dann musst du halt den Erste-Hilfe-Ausbilderschein machen. Und je nachdem, wenn du für Kinder das noch machen möchtest, dann Erste-Hilfe für Kinder extra Ausbildung, gibt es auch einen Ausbilderschein. Das wird differenziert. Es gibt viele tatsächlich aus dem Rettungsdienst, die das auch ehrenamtlich oder selbstständig, so wie ich das, anbieten. Ehrenamtlich dann vielleicht im Roten Kreuz noch sich engagieren, ehrenamtlich und das dann als Erste-Hilfe-Ausbilder anbieten. Finde ich immer eine ganz gute Variante, dass man natürlich dann Leute versucht zu nehmen, die dementsprechend auch die Erfahrung, persönliche Erfahrung im Rettungsdienst selber haben oder im ähnlichen Fall auch ehrenamtlich Sanitätsdienste, weil man da natürlich, ich sag mal, diese praktische Erfahrung gemacht hat und im Grunde das auch ganz gut dann auch plastisch im Kurs dann darstellen kann. Also das sagen auch ganz viele Eltern dann immer als Feedback bei mir, wenn ich frage, Mensch, wie habt ihr das gefunden? Ja, gerade durch die Geschichten teilweise, wenn das nicht ganz klar war, dann hast du ein bisschen was aus dem Rettungsdienst erzählt, natürlich ohne irgendwelche Daten zu nennen. Das ist natürlich immer ganz wichtig, Datenschutz. Aber dass man sagt, Mensch, ich hatte so einen Fall, wie ich es jetzt im Podcast jetzt auch schon erzählt habe, mit dieser Badewannengeschichte, mit der Mutter und dem Vater. was man so erlebt hat und wie das dann passiert ist, was man machen kann. Und dann die Leute können sich das einfach bildlicher darstellen. Das ist halt ganz wichtig, dass man versucht, das bildlich darzustellen. Meine Frau hat auch schon andere Erfahrungen mit einer Hilfsorganisation gehabt, dass sie selber einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen musste, wo dann die Aussage getätigt wurde von der Ausbilderin, ja, wenn der hauptamtliche Rettungsdienst dann nicht nachts oder am Wochenende nicht rausfahren will, dann fahren wir dann raus. Also das sind natürlich so Aussagen, wo du denkst, boah, Junge, das darf nicht wahr sein, ne? Also da muss man natürlich drauf achten, genau. Aber grundsätzlich, Grundvoraussetzung bei Erste-Hilfe-Ausbildern ist, die müssen eine zusätzliche Sanitätsausbildung haben, beziehungsweise was Ähnliches, damit sie den Erste-Hilfe-Ausbilderschein machen können. Also das ist
Ja,
Grundvoraussetzung,
und
ja.
vielleicht ist die Frau, die uns diese Frage geschrieben hat, hat da vielleicht auch, vermute ich mal, ähnliche Erfahrung, dass da vielleicht die Qualifikation nicht die war, die sie hätte sein können. Und das kann man ja im Zweifel einfach fragen. Also wenn ich mich zu so einem Kurs anmelde, kann ich ja einfach
Genau.
echt den Mut haben, sagen, sag mir doch mal kurz, wie bist du denn ausgebildet? Kann man ja mal machen.
Genau. Ja, genau, richtig. Kann man da durchaus nachfragen, richtig, genau. Also ich habe das bei mir natürlich auf der Internetseite draufstehen, was ich mache. Auf dem Instagram-Kanal ja genauso. Das kann man natürlich nachfragen.
Mensch, Jörn, ey, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war echt super, super lehrreich für mich so und ich hoffe auch echt besonders für die Eltern, die uns zugehört haben. Das Wichtigste haben wir eigentlich, hätten wir am Anfang sagen müssen, haben wir gar nicht, dass das Hören von so einem Podcast keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzt. Ne? Da sind wir uns einig.
Nee, genau, richtig. Ne? Also genau, das ist der Grundgedanke. Genau, Erste-Hilfe-Kurse sind immer ganz, ganz wichtig. Man sollte auch eigentlich das alle 2 Jahre wiederholen. Unser Credo ist letztendlich, dass man nicht nur den Leuten die Kurse anbietet, danach gehen die nach Hause und man sagt dann als Ausbilder dann ja tschüss, das war's dann. Deswegen haben wir diesen
Ja.
Instagram-Kanal, das ist der Zusatz noch dazu, dass wir einfach jedes Wochenende dann Thematik hochladen. Ob das nur RSV-Virus ist, Verbrennung, Verbrühung, du hast das ja auch schon gesehen, dass die Leute einfach nochmal nachträglich dann nochmal nachlesen können und das nochmal auf für sich zusätzlich auffrischen können nach dem Kurs. Was muss ich denn machen? Ach Mensch, wie geht denn jetzt ein Wadenwickeln? Dann kann man das in Ruhe nochmal nachlesen, meistens abends auf dem Sofa, die Kiddies schlafen, dann daddelt man ein bisschen im Handy rum, und dann kann man Social Media auch positiv nutzen. Das ist so der Hintergedanke bei uns gewesen. Ja,
Ja,
genau.
total großartige Idee. Also hat mir wirklich echt gut gefallen. Ich bin ja auch
Schön.
tatsächlich über euren Insta-Auftritt tatsächlich auf euch gestoßen und habe gedacht, Mensch, was für eine tolle Idee, ey.
Ja,
Gefällt mir gut.
genau.
So, guck mal, ich würde dir das letzte Wort übergeben. Also gibt es,
Oha.
wenn du möchtest. Also lass uns doch mal gucken. Gibt es irgendwas, was du, wenn du dir Erste Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder so an Guckst, gibt es irgendein Fazit, irgendwas, was du Eltern, allen, die mit Kindern zu tun haben, das sind ja auch Omas und Opas und Nachbarn und so, als Takeaway, so als nimm es mit, einfach mit auf den Weg geben kannst? Fällt dir da was ein?
Also auf jeden Fall fällt mir ein, versucht einfach ruhig zu bleiben, auch wenn das eigene Kind verletzt oder krank ist. Ruhe bewahren ist ganz wichtig, weil die Kinder saugen die Unruhe auf. Klar darf man aufgeregt sein, aber man sollte den Kindern zeigen, Mensch, ich habe alles im Griff, weil das ist den Kindern auch ganz wichtig. Und das wirkt sich auch auf die Psyche der Kinder aus, dass sie auch ein bisschen ruhiger werden und dann kann man das auch besser handeln. Und sonst fast alle Notfälle verlaufen ähnlich von den Handlungen her, was man machen soll. Die Riesenunterschiede gibt es da tatsächlich gar nicht. Und da werden die auch bei uns in den Kursen darauf vorbereitet, dass man wirklich nicht mit Angst rausgeht, um Gottes Willen, warum habe ich überhaupt ein Kind gekriegt, sondern wichtig ist, dass man sagt, ich kriege das hin, das ist gar kein Problem, ich schaffe das. So viel ist das tatsächlich gar nicht, was ein Ersthelfer machen muss. Das ist alles handelbar. Habt keine Angst. Ihr könnt nichts falsch machen. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist gar nichts zu
Ja.
machen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, sondern macht einfach das, was wichtig ist. Ruhe bewahren, tief durchatmen, Rettungsdienst rufen und das Kind trösten, betreuen und halt wichtig, die wichtigen Sachen, Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinskontrolle und Atemkontrolle, das Minimum, das muss gemacht werden. Und dann hat man schon sehr viel getan.
Das beste Schlusswort. Ich danke dir und Genau, mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich auch irgendwann mal vor Ort. So weit sind wir ja räumlich gar nicht voneinander entfernt. Wer weiß, was so passiert.
Richtig, ja.
Gut, bis dann. Danke dir.
Danke
Tschüss.
Auch. Tschüss.